Lasst uns jetzt still werden und gemeinsam aus dem Wort Gottes hören und lesen. Ich lese aus Matthäus 5, die Verse 3 bis 12. Selig sind, die geistlich arm sind, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig sind, die Leid tragen, sie sollen getröstet werden. Selig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Selig sind, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie sollen satt werden. Selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Selig sind, die reines Herzens sind, denn sie werden Gott schauen. Selig sind, die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Selig sind die, um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden, denn ihnen gehört das Himmelreich. Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und alles Schlechte über euch reden und damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Denn ebenso haben sie die Propheten verfolgt, die für euch gewesen sind. Amen.
Christsein war früher häufig bestimmt von dem, was man nicht macht. Und die Älteren werden sich noch daran erinnern können. Zum Beispiel hat man als Frau keinen Minirock getragen, wenn man Christ gewesen ist. Oder man hat keine Hosen angezogen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, wie wir darüber diskutiert haben, ob das jetzt richtig ist und ob man danach noch in den Himmel kommt. Natürlich konnte man vor allen Dingen nicht mit seiner Braut vor der Hochzeit ins Bett gehen. Das war auch alles unmöglich. Man durfte auch nicht Fragen an die Bibel stellen. Das war ganz schlimm. Ich kann mich daran erinnern, wie ich in einer Jugendstunde die Einleitung gehabt habe. Und ich habe nur einen einzigen Satz gesagt. Und der Satz war: Diesen Text könnte man auf drei verschiedene Arten und Weisen auslegen. Und da hat mich die Schwester sofort unterbrochen und gesagt: Hermann, du weißt ganz genau, bei uns gibt es nur eine Auslegung. Kurz zusammengefasst, Christsein hat bedeutet, wir sind anders als der Rest. Und leider war sehr oft das Ergebnis davon, dass wir engstirnig gewesen sind und dass wir viele junge Leute vertrieben haben, die das nicht verarbeiten konnten. Irgendwie kommt man sich oder kam man sich vor, wenn man es genau überlegt hätte, wie in Amerika, da wo der Dennis jetzt ist, ganz in der Nähe, ist so ein riesiges Freiluftmuseum, Freilandmuseum, Plymouth Plantation. Wer sich in der Geschichte aufgepasst hat, weiß vielleicht noch, das ist die Gegend, wo die sogenannten Pilgerväter von England rübergekommen sind, um 1620 rum. Und wenn man dort reingeht, das ist ganz witzig, das ist alles so aufgebaut, wie das damals in der Zeit gewesen ist, also nach ungefähr 2-3 Jahren auf amerikanischem Boden. Und die Leute, die dort arbeiten und leben, die leben genauso, wie die Leute damals gelebt haben. Und wenn ihr denen eine Frage stellt, dann bekommt ihr eine Antwort von 1625, nicht eine von 2023. Das ist so, haben sie sich das gemacht, kommt ein bisschen komisch vor, so mit der Zeit gewöhnt man sich daran. So habe ich manchmal den Eindruck, ist Christsein sehr viel gewesen, oder so wie bei den Amish, ihre alte Lebensweise von Anno Dunemals, ich glaube aus Russland, mit rübergebracht haben. Oder auch, wenn ihr in Israel gewesen seid, die orthodoxen Juden. die kleiden sich noch so und haben ihre Haare noch so, wie das im Mittelalter, nicht im Mittelalter, in, so um 1500 rum in den Ghettos in den europäischen Städten gewesen sind. Ist das das, was Jesus hier meint, wenn er sagt, hungern und dürsten nach Gerechtigkeit? Ich habe den Eindruck, Jesus gratuliert nicht denjenigen, die alles schon erreicht haben, die die perfekten Leute sind, sondern Jesus gratuliert denen, die noch nicht angekommen sind. Diejenigen, die, deren tiefstes Verlangen noch nicht gestillt ist. Wenn hier das Wort Gerechtigkeit benutzt wird, dann geht es hier nicht darum, dass wir selbst gerecht sind, sondern Gerechtigkeit ist ein Begriff, der in der Bibel immer und immer wieder benutzt wird, im Alten Testament und im Neuen Testament. Und mit Gerechtigkeit wird die Natur Gottes beschrieben. Gottes Natur ist, dass er gerecht ist, nicht nur gerecht handelt, sondern in Person die Gerechtigkeit ist. Und das bedeutet, dass wenn wir nach Gerechtigkeit dürsten und hungern, dass wir eigentlich eins sein möchten mit Gott, dass wir seinen Willen kennen und tun wollen. Und das ist etwas, das kann man zumindest nach der Bibel nur aus Gnade machen. Anders geht das nicht. Und zwar deswegen, weil Jesus für uns zur Gerechtigkeit geworden ist. So schreibt Paulus das am Anfang des Römerbriefes. Ein Vers, der praktisch die Reformationszeit eingeleitet hat. Römer 1, der 17. Vers. Das Evangelium zeigt uns Gottes Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit, zu der man durch den Glauben Zugang hat. Sie kommt dem zugute, der ihm vertraut. Darum heißt es in der Schrift, der Gerechte wird aus Glauben leben. Und das verwirklicht sich dadurch, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Im Römerbrief, ein paar Kapitel weiter, im 8. Kapitel, heißt es im 4. Vers, so kann sich nun in unserem Leben die Gerechtigkeit verwirklichen, die von uns das Gesetz fordert, und zwar dadurch, dass wir uns vom Geist Gottes bestimmen lassen und nicht mehr von unserer eigenen Natur. Das ist die Art von Gerechtigkeit, die hier gemeint ist. Was bedeutet das? Das bedeutet zunächst mal, du kannst zu fromm sein. Du kannst zu fromm sein. Zur Zeit Jesu, da gab es eine ganze Reihe von Leuten, die waren extrem fromm. Die haben hart studiert, viel härter als der Alexander. Sie haben ganz hart studiert, Bibel studiert, sie immer und wieder gelesen. Vielleicht wundert ihr euch, wenn ihr in die Bibel reinschaut, wenn ihr eine Bibel habt, die Zitate aus dem Alten Testament fett druckt, dann könnt ihr feststellen, dass viele der Sachen, die Jesus gesagt hat, alles Zitate aus dem Alten Testament war. Und es ist ziemlich offensichtlich, dass Jesus große Teile des Alten Testaments, das Neue gab es natürlich noch nicht, auswendig konnte. Und es gab viele Leute damals, die weite Teile, vielleicht sogar das ganze Alte Testament, auswendig konnten. Leute, die viel und intensiv gebetet haben, die ihren Zehnten gezahlt haben, auch auf die kleinste Kleinigkeit, wo keiner auf die Idee käme, dass man dafür einen Zehnt macht, zum Beispiel für die Gewürze zu Hause und so Zeug. Die haben alles versucht, alles zu glauben und alles zu verteidigen. Und sie lebten praktisch danach oder versuchten es zumindest, das buchstabengetreu zu erfüllen. Also es waren so Leute, die die idealen Gemeindeglieder gewesen sind. Die haben gebrannt für Gott und für seine Sache. Aber neben diesen Leuten gab es noch eine andere Gruppe. Diese Gruppe, das waren so ziemlich miserable Kerle. düstere Gestalten. Das waren Ausbeuter, auch davon wird gesprochen in der Bibel. Es waren Leute, die waren sexbesessen und hatten kein Problem mit käuflicher Liebe. Sie sind nie zur Kirche gegangen oder in die Synagoge oder in den Tempel. Gott ist ihnen und seine Gebote sind ihnen letztlich egal gewesen. Sie haben nur für sich gelebt und für ihr eigenes Wohl. Was ihnen wichtig war, war ihr Profit und ihre eigene Freude. Sie genossen das Leben sozusagen in vollen Zügen. Und das Einzige, nach dem sie gesucht haben, war der nächste Kick. Manche haben das so wild getrieben, dass man, wir sie heute als Abschaum bezeichnen würden. So totale moralische Nieten. Und so eine Frau, so ein dekadentes Frauenzimmer, kam eines Tages zu Jesus. Darüber spricht das Lukas-Evangelium. Alle, inklusive der Jünger, sind auf Distanz gegangen zu dieser Frau. Alle, außer Jesus. Und ich vermute, dass einige von den Jüngern gedacht haben, ist er nicht schnell genug gewesen? Die Frau, die lief auf Jesus zu und fing an zu heulen. Sie ließ ihre Tränen runtertropfen auf Jesu Füße. Und dann hat sie die Tränen abgetrocknet mit ihrem Haar. Und ich vermute, sie hat noch ein bisschen weiter geschnupft. Dann hat sie ein Fläschchen rausgezogen mit Parfüm und hat Jesu Füße eingesalbt. Lukas Kapitel 7 wird davon geschrieben, im Abvers 36. Was hättest du getan in so einer Situation? Wärst du geschockt gewesen? Unangenehm berührt? Also ehrlich gesagt, mir kommt es immer komisch vor, wenn ich die Geschichte lese und ich bin nicht dabei gewesen. Hätte man die Frau nicht besser rauswerfen sollen? Zumindest hätte man ihr klar machen können, dass es hier anständige Leute sind und dass wir uns in einer anständigen Gemeinde befinden. Irgendwie passt so jemand nicht dazu. Und dann sagt Jesus zu dieser Frau, dir sind deine Sünden vergeben. Wisst ihr, was mir aufgefallen ist, als ich die Geschichte jetzt gelesen habe? Ich glaube, es ist mir vorher noch nie aufgefallen. Die Frau hat nicht mal vorher ihre Sünden bekannt. Und Jesus hat ja trotzdem Sündenvergebung zugesprochen. Gegen jegliche Regel, die uns beigebracht wird im IUNC. Zusammengefasst bedeutet das, was Jesus sagt, ich gratuliere. Du wirst das Ziel erreichen. Er hat gemerkt, wieso die Frau gekommen ist und was das ist. Das Schlimme ist, die ganzen großen Frommen, die alles richtig gemacht haben, die haben das nicht kapiert. Die waren tatsächlich zu fromm. Noch ein zweiter Gedanke hier. Da geht vielleicht noch ein kleines Stückchen weiter. Du kannst einfach nicht dazu passen. Das kann geschehen. So ist es ungefähr hier in dem sechsten Vers, um den es uns heute geht. Glücklich zu preisen oder selig sind die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Es fällt uns wahrscheinlich gar nicht auf, weil wir es schon so oft gehört haben. Aber Jesus gratuliert hier nicht den Perfekten. Er gratuliert nicht denjenigen, die angekommen sind. Er gratuliert nicht den Superchristen und dem Gemeindevorstand. Irgendwie ist es ein Skandal, was Jesus hier macht. Er gratuliert denjenigen, die hungern und dürsten. Nach denjenigen, die etwas vom Leben haben wollen. Diejenigen, die nach Gerechtigkeit suchen, die nicht zufrieden sind mit der Situation, in der sie sich jetzt befinden. Er gratuliert denjenigen, die Fragen stellen, denjenigen, die mehr von Gott haben wollen, als das, was sie bisher erlebt haben. Ich möchte nicht missverstanden werden. Ich bin dankbar für alle, die ihre Bibel lesen. Nicht, dass ihr das rauslest aus dem, was ich gerade gesagt habe. Ich und wir alle sind sehr dankbar für diejenigen, die regelmäßig beten, für die Gemeinde und für alle, die hierher kommen und für Leute, die noch nicht kommen. Wir sind natürlich auch dankbar für jeden, der seinen Zehnten gibt und der versucht, als Christ zu leben. Doch das Haarsträubende im Neuen Testament ist, dass die gute Nachricht nicht für diejenigen ist, die alles richtig machen. Da ist eigentlich verständlich. Die haben es, Anführungsstrichen, verdient. Die gute Nachricht ist für diejenigen, die hungern und dürsten. Die gute Nachricht ist für diejenigen, die suchen und fragen, die noch nicht angekommen sind und noch zweifeln. Für diese Leute ist die Kirche da und für die ist Jesus da. Gute Nachricht, Evangelium, das bedeutet, es gibt eine Antwort. Dein Hunger und dein Durst kann gestillt werden. Und diese Antwort ist nicht in irgendeinem Glaubenssystem. Sie ist auch nicht in unserem Manual. Tut mir leid. Aber auch wenn die Kirchenordnung nicht schlecht ist, aber darin ist nicht die Antwort. Die Antwort ist nicht mal in der Kirche. Die Antwort, das macht das Neue Testament immer wieder deutlich, ist in Jesus. Ich kenne euch nicht alle Persönlichkeiten und von daher weiß ich nicht, wie du persönlich stehst. Aber vielleicht bist du hier und du fragst, passe ich hierher? Die scheinen keine Probleme zu haben, die singen fröhlich, die kennen sich, die schätzen sich. Ich bin ganz anders, auch wenn mir das vielleicht nicht ansieht. Ich weiß nicht weiter. Ich suche seit Jahren und so vieles in meinem Leben passt nicht zusammen. Vielleicht ist dir sogar Unrecht getan worden. Du bist ausgebeutet worden, nicht so behandelt worden, wie das eigentlich hätte sein sollen. Und du stellst dir die Frage, was soll das alles? Es kann natürlich auch sein, dass bisher alles ganz okay gewesen ist und keine Probleme da waren. Dass die Leute gedacht haben, das ist der ideale Christ, wirklich perfekt. Die ist so freundlich, da passt wirklich alles. Und dann stellst du plötzlich fest, und das kann durchaus im Leben passieren, dass alles zusammenbricht. Dass du treu bist und dass dein frommer Mann oder deine fromme Frau dich sitzen lässt. Dass du nie ein krummes Ding gedreht hast und trotzdem dein Geschäft bankrott geht. Dass du immer versucht hast, dich einigermaßen gut zu verhalten und plötzlich ist deine Gesundheit ruiniert. Und du stellst dir die Frage, warum eigentlich? Du stellst dir die Frage, wo eigentlich ist Gott? Wo ist, um dieses Wort Jesu aufzugreifen, Gerechtigkeit? Habe ich das wirklich verdient, in Anführungsstrichen? Lass mich noch auf ein drittes hinweisen. Und das ist das Eigentliche. Du kannst wirklich das Ziel erreichen. Du kannst wirklich das Ziel erreichen. Dein Hunger, dein Durst kann gestillt werden. Nein, weder ich noch sonst jemand wird alle Fragen beantworten können. Aber es ist jemand da, der sagt, ich habe dich lieb. ich stehe zu dir. Auf mich kannst du dich verlassen und auf mich kannst du dich stützen. Mehr noch, der sagt, ich will dir vergeben. Ich will deine Vergangenheit klären und dir Zukunft eröffnen. Das ist es, was Jesus sagt. Ich weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, wenn man so ins Alte Testament hineinschaut, das ist voller Gefühle. Das sind die verschiedensten Wünsche und das verschiedenste Szenen zum Ausdruck gebracht. Manchmal stehen Sachen da, die wirklich für brave Leute ziemlich skandalös sich anhören. Da wird Gott beschrieben als ein enttäuschter Liebhaber. Jemand, der eifersüchtig ist auf die Liebe seiner Leute. Der Psalmist schreibt darüber, dass er sich sehnt, dass er sich verlangt, dass er dürstet nach Gott. Im 42. Kapitel, im 42. Psalm sagt er, wie der Hirsch nach frischem Wasser lechzt, so lechzt meine Seele nach dir, o Gott. Meine Seele dürstet nach Gott, ja, nach dem lebendigen Gott. Und etwas weiter im 84. Psalm wird es so ausgedrückt. Ich sehne mich von ganzem Herzen. Ja, ich verzehre mich vor Verlangen nach den Vorhöfen am Heiligtum des Herrn. Mit Leib und Seele juble ich dem lebendigen Gott zu. Lass mich dir eine Frage stellen. Bist du zufrieden mit dem Status quo in deinem Christsein? Oder möchtest du gerne mehr haben? Möchtest du gerne ständig besser sein für Jesus Christus? Vielleicht bist du seit vielen Jahren Christ, aber du fragst dich, ist das wirklich alles? Ich kann mich erinnern, dass ich mich diese Frage während den Jahren meines Christseins durchaus gestellt habe. Vielleicht geht es dir so wie vielen anderen Christen, dass du Hunger und Durst hast nach mehr. Und da kann ich nur eines sagen, gratuliere, für genau solche Leute ist Jesus Christus da. Im Johannesevangelium, im 7. Kapitel, sagt Jesus im 37. Vers, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, wie die Schrift sagt, dann werden aus seinem Inneren Ströme lebendigen Wassers fließen. Die Frage ist, wie trinken wir eigentlich? Wie kriegen wir diese Ströme lebendigen Wassers? Im 1. Korintherbrief, im 1. Kapitel, wird am Schluss gesagt, Jesus Christus ist unsere Gerechtigkeit. Wieder dieses Wort, das hier in dieser Seligpreisung drin ist. Und durch Jesus Christus gehören wir zu Gottes heiligem Volk oder sind wir geheiligt. Durch Christus sind wir erlöst und haben alles bekommen, was wir brauchen, auch seine Weisheit. Es gibt drei Schritte, wie man diese Gerechtigkeit, nämlich Jesus, in der Weise bekommen kann. Das erste ist, dass wir zugeben. Zugeben, ich habe Durst. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche Hilfe. Ich bin auf dem falschen Weg. Vielleicht sogar mein Stolz hindert mich, das wirklich zuzugeben. Der erste Schritt, zugeben. Der zweite Schritt ist abgeben. Du brauchst keinen neuen Trick, um wirklich so ein Christsein zu haben. Du brauchst keine neue Methode. Es bringt auch gar nichts, eine andere Kirche zu suchen oder irgendeine. Was du brauchst, ist Jesus. Denn das, worum es hier geht, diese Gerechtigkeit, ist nicht eine Sache. Es ist auch nicht eine Organisation, sondern es ist eine Person, um die es da geht, um Jesus Christus. Jesus hätte genauso gut sagen können, ich, selig sind die, die hungern und dürsten nach mir. Das hätte genau dasselbe bedeutet, wie das, was er sagt. Zugeben, abgeben und ein drittes, Acht geben. Acht geben nicht auf unsere Gefühle. Die meisten wünschen sich gute Gefühle, vor allen Dingen, wenn es ums Christsein geht. Acht geben nicht auf Ausreden oder fromme Vorwürfe oder Vorschläge, sondern der Zusage Jesu vertrauen, dass er Ströme lebendigen Wassers gibt. Und vielleicht etwas dazu, was ganz wichtig ist. Wie das geschieht, das ist Jesu Sache. Deine Sache ist, ihm zu vertrauen, dass er es tut, und ihm zu danken, auch wenn du es noch nicht direkt siehst. Das ist der entscheidende Punkt von Glauben. Danken, bevor ich sehe. Hinterher kann jeder danken. Da brauche ich keinen Glauben dazu, da brauche ich nur ein kleines bisschen Höflichkeit. Aber wenn ich danke, bevor ich sehe, dafür brauche ich Glauben, Vertrauen, dass er sein Wort hält. Und wenn du das tust, dann gratuliere, du wirst das Ziel erreichen. Nicht, weil du dich anstrengst und so brav bist, sondern weil er absolut zuverlässig ist. Und darüber können wir uns freuen. Dann können wir in diesem Segensstrom Gottes schwimmen. Und immer wenn wir Durst haben, können wir wiederkommen und wieder trinken. Es gibt keine Gefahr, dass es nicht reichen würde. Hudson Taylor hat über diesen Vers hier, der Gründer der China Inland Mission, hat über diesen Vers hier gesprochen und hat diesen Strom verglichen mit dem Yangtze-Kian, diesen riesigen Strom in China. Und er hat gesagt, der Strom ist so breit, er ist so tief, du kannst diesen Strom nicht leer trinken. Und das stimmt für Jesus Christus. Das, was er uns gibt, ist so groß, ist so tief. Wir können das nicht leer trinken. Er bietet uns echtes, erfülltes Christsein an und ein pulsierendes und wachsendes geistliches Leben. Darum geht es hier in diesem Vers. Und jeder, der diesen Weg einschlägt, da kann man nur sagen, selig, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Wollen wir miteinander beten? Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns deine Fülle schenkst, dass wir uns freuen dürfen über all das, was du für uns vorbereitet hast. Ja, wir haben so oft versucht, das selber zu schaffen, aber wir scheitern immer wieder daran. Wir danken dir dafür, dass wir zu dir kommen dürfen und dass wir trinken können, immer und immer wieder. Immer wenn wir Hunger und Durst haben, dürfen wir zu dir kommen und erfahren, dass du uns erfüllst mit deinem Geist und dass du uns zu Menschen machst, die deinen Namen verherrlichen. Wir danken dir dafür, Herr Jesus, dass du mit uns in diesen Sonntag gehst und in die neue Woche und dass du schenkst, dass wir als Einzelne und als Gemeinde etwas davon widerspiegeln, wer du bist und was du tun kannst. Wir loben und preisen dich dafür, Herr Jesus. Amen. Wollen wir uns unter den Segen Gottes stellen und danach singen wir noch ein Lied. Gott, der uns seinen Frieden schenkt, vollende euch als sein Volk und bewahre euch unversehrt an Geist, Seele und Leib, damit ihr fehlerlos seid an dem Tag, an dem Jesus Christus, unser Herr, kommt. Amen.